Die Bretterwisser, Folge 557. Aufgenommen am 20. Mai 2025. In dieser Folge sprechen Sonja, Arne und René über die Nominierten zum Spiel des Jahres 2025 und werfen einen Blick auf die spannendsten Titel der Juryauswahl. Was macht diese Spiele besonders und wer hat das Potenzial, den begehrten Preis zu gewinnen? Viel Spaß mit der Sendung.
Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne.
Mhm, hallo.
Der René.
Mhm, hallo.
Und die Sonja. Mhm, hallöchen.
Was zur Hölle? Was soll das, ey?
Bin kaputt, Mann. Nachdem ich ja nach zweimal Fitnessstudio aufgehört habe, wie René ja betonte, bin ich...
Ja, wo bist du denn kaputt?
Am Rücken ein bisschen. Rücken und Beine. Weil ich hatte ja so eine kleine Pause. Ich durfte ja irgendwie zwei Wochen musste ich ja aussetzen. Wegen Dingen am Arm. Darf man nicht trainieren gehen. Aber wird noch fleißig zum Fitnessstudio gegangen.
Sehr löblich, sehr löblich.
Ja, René, wann kommst du mit?
Ach, jedes Mal zu euch zu tuckeln ist auch ein bisschen weit. Also die Motivation bringt er nicht auf.
Ja, deine Frau hätte das bestimmt gemacht, als er noch die Firmenwagen hattet.
Genau. Komm einmal mit dem Fahrrad dann zu euch gefahren.
Ja, das wäre mal ein weiter Weg.
Ja.
Du musst einfach hierher ziehen. Niedersachsen sucht auch Lehrer.
Ja, aber ich suche nicht Niedersachsen.
Warum nicht? Hier wird wie. Da sind nicht so
da
viele Leute.
Da gibt es kein IKEA, was will ich denn da?
Jetzt ist da Kassel. Aber hier sind nicht so viele Leute wie bei euch.
Ja, ist auch schlecht.
Wieso?
Weil keine Leute.
Ja. Was machen wir denn heute?
So, weiß
wir
nicht,
sprechen
passiert,
über ganz
ne?
aktuelle Themen.
Aktuelle Themen? Naja, wenn wir...
Ja, Hans-Herm Kienzle ist insolvent, habe ich gerade eben gelesen.
Ja.
Das was Simon doch auch sagen möchte.
Aber das waren das nicht die mit dem Fuchs mit der Hose? Nee, das war... Nee,
das war Goliath.
War das Goliath? Die siehst du, die beiden kriege ich nicht auseinander. Aber HCN Kienzle hatte doch aber auch dieses ganze... Hatten die nicht auch so ganz viel Plastik? Plastikzeug?
Ja. Ja, aber die hatten auch die Next Station-Reihe.
Ja, hat denen wohl nicht geholfen.
Scheinbar nicht.
Und die sind jetzt insolvent, oder was?
Genau, steht da zumindest in diesem Spielbox-Artikel.
Das ist schlecht.
Naja gut, man weiß ja nicht, woran es liegt, ne?
Woran hat es hier liegen?
Also, es kann ja auch einfach... Missmanagement sein oder schlechtes Management an der Stelle, das dazu gesorgt oder falsche Entscheidungen, die dafür gesorgt haben, kann man jetzt ja da nicht erfahren oder ich würde da auch nichts reindeuten, aber ist halt so.
Ja, ne, ist jetzt auch nichts, wo ich sage so, ach, ja, natürlich ist es scheiße für die Mitarbeiter und aber ich habe jetzt nicht so einen Bezug zu dem Verein, wollte ich gerade sagen. Ich bin
und insolvent heißt ja einfach nur die, da wird jetzt geguckt, was gemacht werden kann. Das heißt ja nicht das Ende dieses Verlags.
Genau.
Das muss man auch immer bei Insolvenz dazu sagen.
Ja, ich habe das schon mal ja live miterlebt, so eine Insolvenz in der Firma. Das ist trotzdem nicht so lustig, sage ich dir.
Nee.
Wenn dann halt so ein, also als ich damals in der einen Firma war, auch relativ frisch und dann kommt dann halt irgendwie so ein Anwalt und so, wo es dann heißt, das ist dann der Insolvenzverwalter und das ist dann halt quasi dein Chef und deine anderen Chefs wurden dann halt abgesägt. Die haben dann halt auch nur noch, ja. Und dann denkst du dir aber trotzdem schon so, ach scheiße, nicht so geil.
Yep.
Unsicherheiten und so, das ist immer nicht so schön. Also, was da jetzt gelaufen ist, keine Ahnung.
Genau, wissen wir jetzt nicht.
Vielleicht geht es ja auch weiter. Ich meine, hatte Haber nicht auch Insolvenz angemeldet?
Ich meine, ja.
Aber die sind ja immer noch da, so, ne? Die haben jetzt sich ja dann irgendwie ein bisschen umstrukturiert. Ich empfehle da wahrscheinlich den nächsten Brettspielbar-Podcast von Jürgen und Christoph, die, wenn die Branchen-News machen, da wird der Jürgen macht das immer sehr gut, dass der solche Sachen immer so ein bisschen aufdröselt. Das ist, dafür sind wir zu dumm, glaube ich.
Hä?
Also ich zumindest. Ja, so als Wirtschafts-, aber ihr seid doch hier so Wirtschaftstypen. Nee.
Wirtschaftsinformatiker.
Ja, da steht doch Wirtschaft drin, ihr müsst euch doch damit auskennen.
Mhm. Das tun ja schon nicht die, die BWL studiert haben.
Ja, Wirtschaftsinformatiker sind auch
komisch. Ja, bitte.
Erklär mir mal, was die machen. So ganz, du musst jetzt nicht konkret sein, aber so, was machen die denn?
Was, Wirtschaftsinformatiker?
Ja. Was mit Computern?
Die haben halt, oder was? Die sind im Endeffekt Softwareentwickler oder Leute, die halt mit dem Schwerpunkt wirtschaftsinformatische Themen bearbeiten.
Ja, können das normale Informatiker nicht?
Doch, aber du hast ja einen bestimmten Schwerpunkt auch. Ja, und zum Beispiel normale oder Standardinformatiker oder Allgemeininformatiker sind halt breiter aufgestellt für verschiedene Zwecke, zum Beispiel Medizin, Spiele oder sonstiges. Und Wirtschaftsinformatik haben halt den Fokus darauf, dass du als Informatiker bist, aber auch wirtschaftliche Grundlagen hast, wie zum Beispiel Buchhaltung.
Also gibt es auch Medizininformatiker?
Weiß ich nicht, kann es vielleicht irgendwo geben. Ich weiß, es gibt sogar, gibt auf jeden Fall irgendwo Bioinformatik.
Genau, ja.
Ja.
Gut. Und ich habe ja vor meinem Studium noch den Ausbildungsberuf Informatikkauffrau gelernt. Und die konzentrieren sich so auf Projekte, Planung, Einführung und alles und so innerbetriebliche Prozesse in Bezug auf Informatik.
Gut, dass ich sowas nicht gemacht habe.
Die Unterstützung von Unternehmensprozessen durch informationstechnische Systeme.
Ja, wenn ihr meint. Gut, aber ja, also Informatiker. Nur halt mit Wirtschaft.
Genau, mit dem Fokus Wirtschaft.
Ja, trotzdem irgendwie, naja, aber es ist ja kein, ja doch, es ist ja ein Studienberuf, ne? Ach, was weiß ich, ist ja auch egal. Ich glaube, das ist jetzt für unsere Hörer hier jetzt vielleicht nicht ganz so spannend.
Meinst du nicht?
Spannender ist, viel spannender ist es für euch, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Da könnt ihr nämlich ein richtiges Abenteuer erleben, wenn ihr einfach mit mir kommuniziert. Ja, ihr könnt uns nämlich unterstützen und zwar nicht mit so hippen Plattformen wie Steady oder Patreon, ne? Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Oder so YouTube-Kanalmitgliedschaften gibt es auch, ne? Was?
Kennst du,
sondern ihr könnt uns unterstützen, indem ihr einfach zu eurer Bank geht, zu eurer Volksbank geht und zu der Frau am Schalter sagt: Hallo Frau Schmidt, ich würde gerne Dauerauftrag einrichten für die Bretterwisser. Hm. Wenn ihr richtig funky seid, habt ihr vielleicht auch Online-Banking, dann könnt ihr das auch selber machen. Schreibt uns einfach eine Mail oder mir oder uns, also könnt ihr ein info@bretterwisser oder arne@bretterwisser, könnt ihr uns irgendwie mal kontaktieren und dann kläre ich das mit euch. Dann richtet ihr euch einen Dauerauftrag ein und dann könnt ihr uns halt unterstützen. Und das Geile ist, niemand nimmt sich da 30% oder sowas oder 10%.
Aber wir kriegen 100%.
Sondern wir kriegen einfach 100%, ist doch viel besser. Also, wenn ihr uns unterstützen möchtet und nicht irgendwie, ne, so irgendwie so eine schangelige Firma in den USA, dass die dann auch was davon abkriegen, sondern einfach, ihr habt ein Konto, wir haben ein Konto, da gibt es so einen Service, nennt sich Dauerauftrag oder auch eine Einmalzahlung, wie das der Winfried jetzt getan hat. Nochmal vielen Dank, deine Kohle ist angekommen, deine Kohlen. Ich wollte jetzt gerade mit.
Die verjubeln wir jetzt erstmal.
Jetzt machen wir hier richtig einen.
Auf, immer richtig auf die Kacke hauen.
Was würdest du denn, wenn du richtig auf die Kacke haust, was holst du dir denn?
Was hole ich mir dann? Keine Ahnung.
Ja. Kaufst dir einen, weiß ich nicht. Eine Wärmepumpe wolltet ihr doch haben, oder nicht?
Genau, Wärmepumpe und Solaranlage hole ich.
Genau, wenn ihr. Kann ich gleich noch mal kurz jetzt. Nee, jetzt erzähle ich, wenn wir es gebaut haben. Unser Solarkraftwerk. Also das Balkonkraftwerk. Aber also, wenn ihr jetzt Renés Wärmepumpe unterstützen möchtet, schreibt uns eine Mail. Ich gebe ihm davon auch was ab, denn und wir danken jedem, der das schon tut und wir sind euch sehr dankbar, denn wir haben halt auch Serverkosten. So ein Podcast ist, wenn man den selber macht, nicht ganz kostenlos. Wir haben da halt Kosten und die können wir halt damit so ein bisschen abfangen. Das ist sehr nett. Also ja. Danke, danke. Werbung Ende. Ja. So, Frage der Woche fällt heute aus. Wir haben keine.
Ja, wie? Oh, sind da wieder los?
Ich habe jetzt, ja, das, die haben sich alle leer gequatscht zum Spiel des Jahres.
Ah, meinst du?
Oder habe ich hier noch eine? Ich gucke nochmal schnell. Frage der Woche. Ah doch, ja, pass auf. Ja, die müsste ich jetzt vorlesen. Die mache ich einfach mal. Die hat der Dennis uns per Text irgendwo geschrieben. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Aber es geht da auch. Ich sehe gerade November 24. Hm? Vielleicht schon ein bisschen älter.
Die ist gereift, die ist jetzt gut.
Die ist gereift, ja. Ja, Audio geht halt immer so ein bisschen vor und Text geht manchmal ein bisschen unter. Aber ich habe die hier noch im Ordner liegen. Da hat der Dennis halt geschrieben. Liebe Bretterwisser, meine Frage der Woche. Wann wird es das erste Brettspiel geben, dessen Regeln komplett von einer AI generiert wurden? Wie steht ihr zu Spielecovers, die mit AI generiert wurden? Liebe Grüße aus Reutlingen. Die Regeln komplett...
Also die Regeln
sind wieder komplett bei dem Thema. Sonja kriegt schon wieder Schnappatmung.
Ja.
Also die Regeln komplett generiert, nachdem man das Spiel designt hat, oder wenn man ihm einfach sagt, komm, lass uns zusammen ein Spiel erstellen. Da wäre ich, glaube ich, vorsichtig, aber ihn quasi mit den Informationen zu füttern und dann eine ordentliche Erklärung raus machen zu lassen, grundsätzlich als Basis. Kann ich mir manchmal schon gut vorstellen.
Ja, du hattest ja neulich mal irgendwie gesagt, es wäre ja cool, wenn man so eine KI mit Brettspielanleitung trainieren würde.
Mhm.
Ja? Ich habe tatsächlich mal neulich mal so einen Anwendungsfall mal ausprobiert. Da ging es irgendwie, wir haben das Spiel Farium gespielt. Und da gibt es so Rosen als Ressource. Und ich wusste nicht genau, was macht jetzt diese Ressource? Ne? Was ist der Zweck? Dann habe ich es in der Anleitung, die ich auf Anhieb gefunden habe, gedacht, ich frage einfach ChatGPT und weißt du, was dabei rauskam? Ich habe die Antwort gekriegt. Ist einfach.
Ja, aber hast du einfach so gefragt oder hast du die Anleitung hochgeladen?
Nein, ich habe einfach so gefragt. Ich habe gesagt, beim Spiel Farium, was machen die Ressource Rose oder sowas?
Ja, und das, ja, weil zum Beispiel von Awakened Realms, die haben eine App, da haben die ihre ganzen, also das ist auch eine KI, ein KI-Assistent, ich denke mal auf Grundlage von ChatGPT.
Mhm.
Das haben die dann anscheinend mit ihren, ich vermute mal, Regeln zumindest gefüttert. Ne, manchmal sind die ja nicht öffentlich irgendwo zugänglich oder sonstiges, also die sind dann gefüttert mit den Regeln. Was noch sonst für Daten die da rein haben, weiß ich natürlich nicht, aber da kannst du halt auch fragen, geh mit mir mal das Setup durch. Ne, dann kannst du Schritt für Schritt, sagt dir der, was du machen musst.
Mhm. Ja. Genau, da könntest du jetzt einfach sagen, ey, du nimmst alle Regeln von allen Spielen. Ich meine, die liegen ja alle digital irgendwie vor. Klar müssten die Verlage da bereit sein, das zu tun. Aber du könntest da wahrscheinlich eine KI darauf trainieren oder damit dann halt arbeiten.
Problem ist halt, weil es ist ja noch nicht immer sichergestellt, dass die KI nicht irgendwas sich ausdenkt.
Ja.
Und das wäre natürlich bei sowas dann schon immer grundsätzlich doof.
Meinst du? Ah. Ihr würfelt nicht mehr.
Genau, wofür sind die Rosen da? Ja, die Rosen haben im Spiel keinen Bewandtnis und können entsorgt werden.
Genau.
Ja, also die Fälle gibt es ja immer noch. Dieses Halluzinieren ist ja noch nicht verschwunden. Gerade wenn die KI keine Information dazu hat, möchte sie ja einem gefallen und sagen, hier, natürlich habe ich die Information für dich. Und dann denkt sie sich irgendwas aus.
Also ich habe gerade nochmal eingegeben, wofür sind die Rosen im Brettspiel Farium? Funktion der Rosen. Rosen sind eine Form Luxusgut, in die in erster Linie für den Verkauf gegen Geld verwendet wird. Du kannst Rosen nicht direkt für Bauaktionen oder zur Entwicklung der Infrastruktur verwenden. Stattdessen kannst du Rosen bei bestimmten Marktfeldern verkaufen, oft zu einem hohen Preis. Das macht sie lukrativ. Das glaube ich auch nicht so ganz richtig, glaube ich, gerade hier. Manche Kartenaktionen ermöglichen, weil eigentlich sind die Rosen dann auch Ressource, also Joker-Ressource.
Ja, wie gesagt, das ist halt das Problem. Du kannst nicht sicher sein, weil du es ja auch nicht testen kannst. Und du kannst ja nicht sagen, so, okay, ich teste das einmal und sagst, oh ja, da kommt die richtige Antwort raus. Wenn du jetzt als nächstes mal dahin gehst und sagst, oh, was sind die Rosen, kommt auf einmal eine leicht andere Antwort raus. Und deswegen so hundertprozentig drauf verlassen kann man sich halt nicht. Deswegen finde ich auch immer noch KIs als reine Informationsquelle immer noch schwierig. Na, ich finde zum Beispiel KIs super zur kreativen Unterstützung.
Ja, kommen wir dann zum nächsten Teil der Frage, wie stehen wir zu diesen Brettspielcovern, wenn da eine KI dran war?
Kommt drauf an, wie es gemacht wird. Also ich finde, bei dem, was zuletzt so gezeigt wurde, sieht man es häufig, wenn eine KI dran war. Und das gefällt mir persönlich dann nicht so.
Naja, René hat ja das Brettspiel Feudal Kingdom gekauft. Von Fricks Games. René, weißt du, dass die Grafiken dort KI generiert sind?
Nö.
Ist dir das aufgefallen?
Nein.
Sind sie aber.
Das mag sein. Also tatsächlich denke ich, gerade bei den Grafiken sind die jetzt, ist man jetzt auf einem Stand, wo man das nicht mehr zwingend sieht. Also wenn du arbeitest ja auch stellenweise mit ChatGPT, um Bilder zu generieren, für Episodencover oder sonstiges. Also das ist ja mittlerweile so weit fortgeschritten, oder weiß ich nicht, du schickst ein Foto hoch und sagst hier, mach uns als Muppets oder als weiß ich nicht was. Mhm. Und das sieht ja schon sehr gut aus. Ja, aber die Frage ist, was will man halt erreichen?
Bei den Episodenbildern ist es eigentlich ja auch egal, das müsste ich nicht machen. Ich mache es halt nur, weil ich mir sonst immer einen abgebrochen habe, da irgendwie eine Episode. Jetzt mache ich es halt mit ChatGPT oder mit irgendeinem anderen, damit man halt irgendwie bei Instagram was posten kann. Sonst müsste ich halt irgendwie ein Foto machen oder sonst was, weißt du. Weil das ist ja egal, ne?
Genau. Na, und ich denke, wenn du halt als Verlag oder sonstiges eine gewisse Kontrolle darüber behalten möchtest, musst du wahrscheinlich eher mit einem Künstler direkt zusammenarbeiten, dem du auch sagen kannst, hier, ich hätte das gerne in der und der Richtung oder sonstiges. Oder wenn du sagen möchtest, ich möchte halt, dass die Covergrafik nach einem Menzel aussieht. Ne? Dann bin ich schon der Meinung, dann sollte man den Mann auch fragen, kannst du für uns das Cover designen? Fertig. Ich wäre kein Fan davon, hinzugehen und sagen, mach mir mal eine Grafik, die aussieht wie eine Grafik von Michael Menzel. Handel im Mittelalter. Mit Burgruine und Dorfdepp. Ja. Und das sieht dann einigermaßen gut aus. Das würde ich zum Beispiel nicht gut finden. Na, wenn man sagt, man kopiert den Stil eines anderen, dann offensichtlich.
Ja, die Frage ist, ob du halt irgendwann KI-Künstler hast, die dann halt aus einer KI irgendwie was Besonderes rausholen können. Wo du dann erkennst, ey, guck mal, das hat der gemacht, der kann gute KI-Prompts machen.
Genau. Also ich glaube schon, dass das irgendwann darauf hinauslaufen wird auch. Und dass das dann, das Einzige, was ich immer denke, was man sagen sollte, ist, okay, dann muss ich das entsprechend auch kennzeichnen irgendwie.
Ja, bei dem Feudal Kingdom steht, als Artist steht Adobe Firefly.
Ja.
Und den finde ich halt auch okay. Weil das Spiel wahrscheinlich sonst mit einer Grafik rausgekommen wäre, die halt einfach vielleicht nicht so ansprechend ist.
Die dann aussieht wie bei Terraforming Mars.
Wie gesagt, ich vermute, dass da irgendwann auch nochmal eine neue Version kommt, da bin ich mir ziemlich sicher. Übrigens kann die ChatGPT eine Rose im Menzel-Style machen.
Nein, so sagen wir nicht halt in diesen Kopier, also ich mache ein Bild im Stile von, bin ich da vollkommen fein mit. Und man muss sich, glaube ich, jetzt tatsächlich auch einfach der Tatsache stellen, dass das jetzt da ist.
Naja, ich sag immer, die Guten, die werden nicht weggehen. Also die richtig Guten, die das halt richtig, so der Mittelbau wird halt schwierig. Die werden halt von, ich meine, das ist ja, ne, wir waren ja vorhin bei Wirtschaftsinformatik und so, ich meine, da ist ja KI auch ein Ding und das wird auch für Umwälzung dort sorgen, ne? Und so wird es jetzt hier auch sein.
Ja, in gewissen Rahmen ist die IT davon, oder wenn man gerade Richtung Programmierung schaut, davon betroffen und auch nicht betroffen, ne?
Ja, du musst es ja immer noch verstehen. Ich meine, wir haben gerade im Vorgespräch gesprochen, da habe ich gesagt, ey, ich habe ein IT-Problem mit ChatGPT gelöst, aber ich habe gar nicht genau verstanden, was es halt macht. Ich habe den immer nur Screenshots hingeworfen und habe gesagt, hier, wo ist das Problem? Hilf mir. Ja, muss einfach so. Klar, wenn du dich dann halt damit mal so zwei Samstage beschäftigst, kriegst du dann schon so ein bisschen ein Gefühl dafür, was du jetzt da gerade tust. Aber ja. Ja. Ich glaube, es ist halt nicht mehr aufzuhalten. Es geht nicht mehr weg.
Nein.
Und ich finde halt dieses Schreien so, wir verteufeln das alles, ist halt auch, glaube ich, nicht der richtige Weg.
Nein, man muss da, es ist da, man muss jetzt damit klarkommen, man muss darüber damit arbeiten.
Gut.
Und ich glaube auch, dass es genug Künstler gibt, die damit schon arbeiten und sich auch Arbeiten erleichtern oder inspirieren lassen von manchen Sachen. Die werden das auch nicht alle verteufeln.
Ja, weil es halt einfach, ich meine, beim Programmieren gibt es ja auch Prozesse, die einfach nur irgendwelche eine Fleißarbeit sind. Und die kann ja wahrscheinlich so eine KI dann halt auch gut wegnehmen.
Auf jeden Fall.
Einfach so Code einfach nur hinschreiben. Wo du halt denkst, ja, ey, das ist jetzt einfach nur noch hier eigentlich Copy und Paste so ungefähr. Ne? Vermute ich mal, ohne mich da jetzt genau mit auszukennen.
Das ist richtig. Es gibt den sogenannten Boilerplate-Code, also das so, was immer gemacht werden muss, was eigentlich keinem Spaß macht. Gut, genug KI, glaube ich.
Ja, genau, der Dennis hat nämlich noch was nachgeschoben. Die machen wir jetzt auch, dann kann ich die ganze Datei dann auch löschen. Mir ist noch eine Frage der Woche eingefallen. Was für ein Spiel würdet ihr Bretterwisser zusammen erfinden? Also welche Richtung?
Gar keins.
Das müssen wir jetzt
ausdiskutieren. Aber ich meine, du müsstest jetzt ein Spiel entwickeln, Sonja.
Wenn du dürftest.
Irgendwas, ich würde sagen, warum muss ich? Ich muss nicht. Nö.
Irgendwas mit Schafen. Ein Würfelspiel, wo Schafe als Würfel, wo du die so über den Spielplan kullern lassen kannst. Das wäre doch lustig, oder? So, es gab doch früher mal dieses Spiel Schweinerei. Das kennt doch auch jeder irgendwie.
Natürlich.
Aus den 80ern. Das so als Schafversion, Sonja. Die wilde Sau. Nee, was gab es da für Bilder, die man da machen konnte?
Da ist die Frage, braucht man das, wenn es das mit Schweinen schon gibt?
Jeder kennt dieses Spiel, ne? Aber niemand weiß, wie man es richtig spielt, oder? Heißt das Schweinerei, ne? Oder?
Ich meine ja.
Aber wir können ja mal, bevor wir jetzt ins Detail gehen, was würdet ihr denn für ein Thema haben wollen? Auf welches Thema können wir uns denn gemeinsam einigen?
Also Cthulhu nicht.
Genau, nee. Das fällt schon mal raus.
Ist mir relativ wumpe.
Warum?
Weil es so ein Spiel niemals geben wird.
Oh.
Sehe ich aber ähnlich. Also ich brauche mir keine Gedanken drüber machen, weil ich werde wahrscheinlich niemals ein Spiel entwickeln. Ich habe auch gar keinen Ansporn, ein Spiel zu entwickeln. Ich bin der Meinung, andere können das ganz gut und ich spiele diese Sachen gerne. Aber ich habe überhaupt gar keine intrinsische Motivation, ein Spiel zu entwickeln.
Dann sagen wir mal so, es kommt ein Jens Merkel auf uns zu und sagt, er möchte gerne ein Bretterwisser-Spiel machen. Er braucht aber von uns Input. Ihr müsst nichts tun dafür, außer nur Inputs leben. Du musst kein Spiel designen. Du sollst nur sagen, Thema und Art.
Ja, dann musst du so ein Planspiel machen. So ein Planspiel machen, jede Woche eine Folge zu planen. Da musst du dann so jonglieren zwischen freie Spielfolge, zwischen Testspielfolge, welche Spiele spielt man oder welche Spiele stellt man vor, die muss man natürlich vorher gespielt haben, dann musst du da irgendwie so einen Zeitmanagement-Aspekt haben. Dann kommen noch Gästefolgen. Gästefolgen, so, ja.
Ganz abenteuerlich.
Ganz abenteuerlich, sorgen immer für Probleme, immer schlecht planbar. Dann gibt es noch Ereigniskarten. Arnes DSR haben wir ja nicht mehr, aber Arnes Glasfaser fällt aus. René ist 8 Wochen im Urlaub.
Dann so. Gibt es noch das mega Arne Ranted.
Ist das hier Foreshadowing? Irgendwie sowas, das wäre doch witzig.
Ja, aber genau sowas meine ich halt, ne? Oder dann für Sonja machen wir noch, das sind dann keine Menschen, die podcasten, sondern podcastende Schafe. Da kann man auch niedliche Grafiken zu machen, wo so ein Schaf mit Headset vorm Rechner sitzt.
Nee, oder du musst einfach so unterschiedliche Charaktere haben und Sonja braucht immer einen Ablauf und möchte vorbereitet sein. Weil wenn sie keinen Ablauf hat, kriegt sie schlechte Laune, dann geht die Laune so nach unten.
Oh, und dann gibt es noch das Fußballschaf, ne? Wo dann die Laune des Schafs noch sinkt, je nachdem, wie der Fußballergebnisse waren.
Du wolltest doch, wir wollten Fußball rauslassen hier heute, René. Das ist im Moment ein Minenfeld.
Ne, ich lasse ja meine Stimmung hier auch gar nicht raus.
Merkt man gar nicht gerade.
Aber übrigens, nächste Woche müsst ihr ohne mich aufnehmen.
Wie, bist nicht da?
Ja.
Da, du bist entweder nicht da oder besoffen. Nee, ich meine, krank. Nee, Entschuldigung. Oh, René, wir müssen nächste Woche ohne Sonja. Denn, pass auf, René, dann machen wir einen Saisonrückblick über die erste und zweite Liga. Ich möchte bitte, dass du dich vorbereitest.
Ja, ich weiß, was die erste und die zweite Liga ist.
Du warst ja nicht in Leverkusen im Stadion, das ist bei dir nicht so weit weg. Ich bin da schon mal aus Versehen hingefahren. Huch, hier ist ein Stadion.
Da fahre ich öfters mal dran vorbei, aber ich habe keine Ambitionen.
Keine Dauerkarte für Bayer Leverkusen?
Nein.
Ja, also muss uns hier Jens Merkel jetzt ein Spiel machen? Ein Bretterwisser-Spiel?
Ja. Also den Auftrag haben wir jetzt quasi erteilt.
Ja, pass auf.
Aber erstmal wollte er noch ein Kennerspiel entwickeln, was mir auch gefällt. Oder generell ein Spiel entwickeln, an dem ich Spaß habe.
Müssen wir uns auch
das wäre ja das Bretterwisser-Spiel dann.
Ja, genau. Ich habe neulich, können wir nochmal kurz abschweifen, wir sind ja heute schon in Plauderlaune. Ich weiß nicht, ob ihr das YouTube-Format The Race kennt.
Natürlich.
Hast du die zweite Staffel gesehen?
Aber sowas von.
Hast du gesehen, dass sie ein Brettspiel gemacht haben?
Das habe ich am Rande immer irgendwo als Werbung gesehen. Habe gesehen, dass es irgendwie sehr, sehr viel Geld kostet und dachte mir, das kann doch nicht sein.
Ich muss die mal anschreiben. Vielleicht müssen wir da mal jemanden in die Sendung holen. Ich möchte wissen, wer dieses Spiel gemacht hat, wo das herkommt. Und ja. René, kennst du The Race?
Nee, sagt mir jetzt nichts.
Kennst du Seven vs. Wild?
Ja.
Oder hast du schon mal was von gehört?
Habe ich.
Seven vs. Wild nervt mich immer irgendwie an, weil es da irgendwie immer Probleme gibt und das ist immer irgendwie, finde ich, frustrierend. Und The Race ist halt immer, ist so konzipiert, da gibt es jetzt 2 Staffeln, ist auch so ein YouTube-Format, was halt auch so in dieser YouTube-Welt zu Hause ist, ne, so wie die Seven vs. Wild da so entstanden ist. Staffel 1 ist, es werden irgendwelche Leute in Marokko, wo waren denn das? Irgendwo in Marokko ausgesetzt, ich glaube da in Tanga oder sowas. Und dann haben die den Auftrag, ey, ihr seid jetzt in Marokko und müsst nach Köln kommen. Der Haken ist, ihr habt kein Geld. Und es gibt noch so ein paar Regeln. Und dann müssen die halt versuchen, von A nach B zu kommen. Ohne Geld und haben halt alle immer nur GoPros.
Und ohne Handy.
Genau, kein Geld, kein Handy. Genau. Und die haben halt einfach nur GoPros dabei und filmen sich dabei, wie das dann halt, wie die da versuchen, da irgendwie dahin zu kommen. Und jetzt war halt Staffel 2 und dann sind die von Paris in die Türkei, mussten die jetzt kommen. Dann gibt es halt, wie gesagt, ein paar Regeln. Aber das kannst du dir angucken, weil ich finde, dass diese Serie gibt halt manchmal so ein gutes Gefühl. So, ey, Leute helfen einander. So, weißt du, so jemand steckt dir einfach mal so 5 Euro zu, damit du dir irgendwie was zu essen kaufen kannst oder irgendwie sowas. Das finde ich dann immer, ein bisschen schöner als wie bei Seven vs. Wild, wo es eigentlich immer nur Probleme zu lösen gibt. Klar haben die auch Probleme, aber das solltest du dir mal angucken. Das ist eigentlich ganz cool.
Mhm. Okay.
Ganz, ganz, ganz coole Sache. Auch coole Charaktere. Und in der zweiten Staffel finde ich die Charaktere sogar noch ein bisschen spannender. Vor allem Lesan, Sonja. Fandest du Lesan auch gut?
Ah, ich fand es insgesamt gut. Ich muss dazu sagen, also ich habe zwar die Folgen alle so geschaut, ich habe sie dann auch noch bei einem anderen Podcast, und zwar Dwitzwoch. Die haben Reactions dazu gemacht auf YouTube, und das, finde ich, wertet das Ganze dann nochmal ein bisschen auf. Mhm. Das sind nämlich zwei Groundhopper, die selber viel unterwegs sind, die selber Erfahrung mit Trappen haben und die dann selber nochmal ein bisschen kommentiert haben. Also was sie für Ideen hatten, wie sie jetzt am liebsten vorankommen würden und was da passiert. Also ja, ich habe letzte Woche sehr viel Zeit mit The Race verbracht.
Ja, wir haben es jetzt auch vorgestern beendet. Ach ja, schön. Schön zu Ende. Heute kam die Nachricht, Staffel 3 ist in Planung. Da geht es dann auch weiter. Ist auch echt aufwendig. Ich meine, die werden halt mit GoPros ausgestattet, jeder zwei Stück, aber das ist, glaube ich, so technisch. Und im Schnitt stelle ich mir das echt irgendwie wild vor, was da an Material halt auch alles anfällt. Und ja. Coole Sache. Schaut euch das mal an, The Race bei Join, und auf YouTube gibt's das. Könnt ihr euch dann dort angucken. So.
Jetzt aber mal zum Hauptthema heute hier.
Meinst du, dass wir nach einer halben Stunde mal anfangen, ja?
Ja.
René will sich nur drücken.
Nein, ich hab noch gar nicht. Du hast mit The Race angefangen.
Ja, ich wollte das nochmal loswerden, weil ich das so sehr schön fand. Genau, was war denn unser Hauptthema heute?
Heute hat die Jury bekannt gegeben, welche Spiele sie nominieren zum Kinderspiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres und zum Spiel des Jahres. Mhm.
Und es wurde wieder gemacht, so wie immer, ne? Mittlerweile. Es gab ein vorgefilmtes Video, wieder in Frankfurt, wie heißt das, Place?
Place, ja.
Das ist irgendwie, warst du da nicht mal, Sonja?
Nee, ich bin da leider noch nicht hingekommen.
Ach so, ich dachte, du wolltest da mal irgendwie hin oder irgendwas war doch da.
Ich würde es gerne mal mir anschauen. Genauso wie ich aber leider auch noch nicht im Würfel und Zucker war, ist alles noch auf meiner To-Do-Liste.
Genau, ist quasi das Frankfurter Würfel und Zucker. Wenn ich das richtig verstanden habe. Also irgendwie so eine Spielkneipe oder Restaurant oder Bistro oder Möglichkeit, wo man Brettspiele spielen kann. René, warst du da schon? Nein.
Nein, natürlich nicht.
Aber du warst schon mal in Frankfurt.
Da war ich auch schon mal, ja.
Hättest du schon mal hingehen können. Genau. Also,
da gab es das, glaube ich, noch nicht.
Ja, Sonja?
Ja, nee, ich
wollte nur sagen, es gab wieder ein vorproduziertes Video und es dauerte eine halbe Stunde. Sie haben, genau wie im letzten Jahr, sind sie gleich mit den Spielen gestartet, die auf dieser Longlist sind. Und ich habe mir zur Vorbereitung, vorhin, als ich auf meinem Ergometer saß, habe ich mir die letzte Folge nochmal, wo wir auch nochmal über die Nominierten gesprochen haben, also Folge 517, angehört und habe gedacht, so, ja, es war genauso wie letztes Jahr auch. Also, never change working system. Ich meine, es gab auch mal Zeiten, da wurden diese Nominierten als Pressemitteilung rausgegeben. Ich glaube, das ist so das Erste, ne? Da weiß ich noch, wie ich bei einer anderen Firma irgendwie mal draußen stand und immer auf Refresh gedrückt habe, um meinem Handy zu refreshen, ob jetzt die Nominierten rausgefallen sind. Dann gab es irgendwann mal so einen Stream, ich glaube aus Chemnitz oder sowas hatten sie doch da mal was, ganz am Anfang. Da war dann auch so ein Livestream, morgens um 10. Und jetzt haben sie einfach dieses vorproduzierte Video, was dann halt bei YouTube in der Premiere läuft, also als Live-Premiere. Und dann können dann die Leute im Chat da irgendwie dann interagieren, aber das Video interagiert dann nicht zurück, natürlich. Waren aber auch wieder viele Leute im Chat, ne? Ich glaube 1600 oder sowas habe ich gesehen. Oder die mitgeguckt haben im Stream.
Ich habe ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet, da ich das auch nur so am Rande mitbekommen habe.
Das muss der im Auto sitzen machen, der mit 160 über die Autobahn brettert, muss nur abchecken, wie viele Leute jetzt da im Stream sind, ja?
Das war nicht keiner zu gezwungen.
Es war nicht ich. Ich war das nicht. Ich habe jetzt ein neues Auto gekriegt, das hat sogar so eine YouTube-App auf seinem Infotainment-System, aber irgendwie kriege ich da keine Videos rein.
Irgendwie auch gut, dass das nicht funktioniert.
Das ist wahrscheinlich besser so.
Ja, oder ob das nur beim Stehen geht, ich weiß es nicht. Keiner. Ganz wilde.
Du kannst im Auto stehen?
Ja, ist ein hohes Auto. das wie so ein Stehschreibtisch ist das. Ich kann das denn so hoch und runter fahren.
Ach, du stehst wie so ein UPS-Fahrer da, ne?
Doug Heffernan. Ja, also.
Hat mal tatsächlich mal eine Freundin gehabt, die hat sich mal gewundert, warum die im Auto stehen, diese UPS-Fahrer.
Die stehen doch nicht im Auto.
Eben, die stehen nicht im Auto.
Hä?
Aber für sie sah das immer so aus, als würden die im Auto stehen.
Ach so, die haben auch immer die Tür offen.
Ja.
So. René, sag uns doch mal, was zu den Kinderspielen.
Die gibt's.
Ich habe da so einen Ablauf vorbereitet, in dem du nicht bist.
Nein, bin ich auch nicht.
Warum nicht?
Weil ich zu den Kinderspielen ja sowieso nichts sagen kann.
Du kannst zu den anderen Spielen auch nichts sagen. Davon mal ganz
genau.
Nein, also, Sonja, möchtest du die Kinderspiele irgendwie mal übernehmen?
Kann ich machen.
Können wir also mal schnell abfrühstücken, sagen wir es mal so.
Also unter den Nominierten befinden sich Cascadia Junior, die Mäusebande und Top die Torte. Und auf der Empfehlungsliste Hilo, dein Königreich, Captain Cook und Syllaba. Ja, mit Cascadia Junior wieder eine Junior-Variante von einem großen Spiel.
Mit Top die Torte wieder ein Wolfgang Warsch-Spiel?
Ja.
Also Cascadia Junior ist, glaube ich, auch von den gleichen Leuten, die Cascadia gemacht haben, ne? Den Randy
das
Flynn?
Ist von Randy Flynn und ich komme leider ihren Namen nicht, aber von einer Frau Flynn. Ich nehme an, es ist seine Frau.
Fertessa Alice steht hier.
Verwechsel ich das gerade?
Ja, ich habe das nicht, also Kinderspiele, ihr wisst es, ich finde es halt auch eigentlich schade, dass wir dazu nichts sagen können, aber wir spielen sie halt einfach nicht mehr, ne? Das ist halt, also entweder nicht mehr oder noch nicht. Sonja steht schon in den Startlöchern so ein bisschen.
Na, aber das dauert noch.
Genau, es dauert halt noch und wenn du da halt keine Kinder irgendwie in dem Alter hast, dann sind wir da raus, René und ich.
Ja.
Also ich brauche jetzt mit so...
Du könntest ja noch nicht mal in Anführungszeichen an der Schule machen.
Genau, da müsstest du halt in den Kindergarten wechseln.
Ja, oder halt in die Grundschule, aber so mit 10-Jährigen ist dann Kinderspiele die meisten auch schon raus.
Ja, Joscha würde sagen, geh weg mit dem Zeug. Das will er nicht mehr. Ja, deswegen ist es ein bisschen schade, dass wir dazu jetzt nichts sagen können, aber so ist es halt. High-Low ist das, was ja noch auf der Nominierungsliste steht, das ist ja von diesem, es gab ja das High-Low, gab es ja von Schmidt-Spiele, was ja so ein Sky-Joe-Spiel ist. Ja, ist halt so eins, aber Dein Königreich habe ich jetzt nicht gespielt. Captain Cook habe ich gesehen in dem Video. Da guckst du irgendwie durch so ein Fernrohr und da schiebst du irgendwie so Scheiben dazwischen oder irgendwie sowas. Wie eigentlich ein ganz nettes Gimmick. Und Syllaba, keine Ahnung.
Also gesehen habe ich die tatsächlich alle auf der Spielwarenmesse oder vielleicht sogar auf der Spiel. Aber da Kinderspiele halt bei mir nicht vorgestehen. War wirklich nur so, mal anschauen und das war's.
Aber ich meine, es gab ja eine Zeit lang, wo ganz immer Kinderspiele immer mit Magneten waren. Ne? Es war immer Magneten da drin. Weiß ich jetzt gar nicht, ob da irgendwo ein Magnet mit drin ist. Weißt du das, Sonja? Also die Mäusebande sieht jetzt auch nicht danach aus, als ob da irgendwas...
Also Mäusebande ist, glaube ich, so eine Art Memo-Spiel. Cascadia Junior hat definitiv keinen Magneten. Ich weiß nicht genau, worum es oder was bei Top die Torte passiert.
Ich glaube, du musst da auch irgendwie Dinge hinlegen, ablegen. Deswegen, also kein Magnet da irgendwie drin. Ne? Wir können uns die Magnetwirtschaft geht zugrunde.
Ja.
Die ist manchmal sehr anhänglich. Oder abstoßend.
Oh Gott. Meistens beides.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Top die Torte sieht auch nicht magnetisch aus. Also kein Magnetspiel. Ich glaube, wir sollten uns zu Gefilden begeben, wo wir uns vielleicht ein bisschen besser auskennen, oder?
Ja, denke ich auch. Hm?
René, bist du jetzt im Dokument? Immer noch nicht, ne?
Nein, aber ich habe ja die Seite offen.
Ach so, dann sag uns doch mal, was da so abgeht beim Spiel des Jahres.
Beim Spiel des Jahres, da haben wir einmal Bombbusters.
Mensch,
Flip,
sowas.
Ja. Flip 7, Krakel Orakel. Das sind die Nominierten. Und auf der Empfehlungsliste ist Agent Avenue, Castle Combo, Cities, Foxy, Perfect Words und Sherlocks Spürnasen.
Das liegt bei dir zu Hause, das weiß ich.
Das ist sogar schon gespielt.
Das stimmt.
Zumindest das erste Kapitel.
Ich hatte einen Reaction-Stream gesehen, wo gesagt wurde, das ist ja eigentlich ein Kinderspiel, wo man einfach nur was vorliest.
Also wir haben das erste Kapitel gespielt. Unserem Kind hat's nicht gefallen. Okay. Ich fand das jetzt mäßig spannend. Wir als Erwachsene fanden es okay. Mhm. Aber da jetzt das Kind gesagt hat, och nö, lass mal.
Ist denn auch keine, ja.
War jetzt die Motivation, das jetzt nur als Erwachsener alleine weiterzuspielen, erstmal geringer. Wobei es eigentlich eine recht schöne Aufmachung hat und eine schöne Grafik. Aber
das ist so ein Spiel, was irgendwie bei gar keinem irgendwie in den ganzen Orakeln aufgetaucht ist, ne? Also ich wüsste jetzt niemand, der das gesagt hätte. Sonja, hast du da irgendwie jemanden irgendwie mal gehört oder gesehen bei Instagram oder sowas?
Nö.
Der das irgendwie auf dem Schirm hatte.
Aber ich habe es halt auch selbst nicht gespielt, weil mir bisher immer davon abgeraten wurde und deswegen. Naja, also ich habe halt bisher immer gehört, das ist was man mit Kindern spielt und eher nicht in Erwachsenenrunden.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, gerade für euch oder für dich wäre das auch tatsächlich viel zu simpel. Viel, viel zu simpel. Weil da geht es schon mehr um die Geschichte, die da erzählt wird und so ein bisschen, das wird ja auch recht kindgerecht erzählt. Das wäre für euch wahrscheinlich sehr ermüdend und langweilig.
Sonja, da ist aber ein Wortspiel, ist natürlich jetzt immer auf dieser Empfehlungsliste, ne? Dies Jahr jetzt ja auch.
Ja, ich hatte ja prophezeit, dass es vielleicht keines schafft. Ich hatte letztes Mal in unserer Orakelfolge schon gesagt, es sind einige Wortspiele oder Wortassoziationsspiele dieses Jahr erschienen, die auch eigentlich alle gut sind, aber ich persönlich habe jetzt kein herausragendes erkannt. Auch Perfect Worlds habe ich jetzt erst zweimal gespielt, fand ich in meinen Partien jetzt nicht herausstechend gut, aber ich werde es jetzt auf jeden Fall nochmal probieren, ob ich da vielleicht was übersehen habe.
Ja, das Foxy von der Game Factory, das wurde jetzt ja zuletzt bei der Spiel, wie heißt der Podcast von der Spiel des Jahres Jury, das spielerische Quartett wurde das, glaube ich, besprochen. Habe ich jetzt nicht gehört bisher. Ja. Sonja, weißt du was zu Foxy?
Das ist so ein Spiel, da deckst du immer Karten auf und dann sind da Tiere in Unterschied, also irgendwie auf dem Bauernhof oder im Dschungel, keine Ahnung. Und da werden, du musst halt die Tiere mitzählen. Also das ist zum Beispiel eine Bauernhofkarte mit Katze, Gans, Huhn. Dann kommt eine andere Karte mit irgendwie anderen Tieren und dann, du musst irgendwie die Tiere mitzählen. Mhm. Und das schreibst du dann auf. Oder du siehst die Karte einmal, dann kommt die nächste Karte und die anderen siehst du nicht mehr. Du musst irgendwie diese Tiere mitzählen. Klang für mich jetzt auch nicht nach dem Spielprinzip, was für mich interessant wäre.
Ja, aber du siehst so, dass diese Empfehlungsliste halt einfach auch so ein bisschen gebaut wird, dass halt für jeden irgendwie auch nochmal so ein Spiel dabei ist. Ne? Du hast so ein leichtes Kinder- oder so ein Spiel, was Richtung Kinderspiel tendiert, so wie diese Sherlock-Spürnasen. Du hast ein Wortspiel, du hast ein Zwei-Personen-Spiel mit Agent Avenue, du hast so solide Spiele, Castle Combo Cities, die halt was Solides machen und dann hast du halt jetzt die Nominierten, wo meine These einfach ist, es ist egal, was neben Bombusters nominiert ist, wahrscheinlich haben sie es einfach nur ausgewürfelt, weil Flip 7 und Krakel-Orakel in meiner Ansicht einfach gegen Bombusters nicht ankommen werden als Spiel des Jahres. Also
den Konsens hatten wir ja in der Orakel-Folge schon. Da habe ich ja auch gesagt, es ist eigentlich völlig egal, was ich jetzt neben Bombusters hier noch erwähne, weil am Ende wird Bombusters es werden. Auch wenn es offiziell ja immer heißt, alle Nominierten werden jetzt nochmal auf Herz und Nieren geprüft und am Ende kann es jedes davon werden.
Wenn Flip 7, ja, ein Spiel, wo ich gesagt habe, es ist ein dummes Spiel, aber manchmal hat man ja auch Bock auf dumme Spiele oder irgendwie sowas. Ich glaube, ich weiß nicht genau, wie man, aber so ungefähr war mein Wortlaut. Wenn das Spiel des Jahres wird, dann wird das Internet angezündet, glaube ich. Also das deutsche Brettspiel-Internet. Also ne, ich finde das auch gut. Ich hab hier einen Jungen zu Hause. Jedes Wochenende fragt er, wann spielen wir jetzt Flip 7 wieder? Also das Spiel ist halt es ist schon was Besonderes, aber es ist nicht viel Spiel. Ne, wenn man sagt so, ey, Just One war schon wenig Spiel, Flip 7 ist noch weniger. Ne? René, kennst du, doch, wir hatten letzte Woche kurz gesehen.
Genau, geredet, ne? Hast du jetzt erwähnt, ja.
Genau, das Spiel sieht halt so aus, deck eine Karte auf oder sag, ich höre auf. Mehr machst du eigentlich nicht. Und das jetzt auf eine Spiel des Jahres Nominierungsliste zu packen, ich glaube, da auf der Empfehlungsliste hätte es bessere Titel gegeben. Also da, ihr merkt schon, ich komme in den Rant-Modus, ne? Also, wild. Also das fand ich, diese rote Liste mit den Nominierten finde ich sehr wild. Zumal du halt andere in meinen Augen bessere Spiele auf der Empfehlungsliste hast. Als Flip
7. Das wage ich nicht zu beurteilen, weil ich da zumindest der Jury so weit traue, dass sie wirklich viele Spielerunden haben, das mit vielen verschiedenen Personen spielen. Und wenn sich diese drei dann von den, was sind das, 9 Spielen auf der Longlist als beste herausstellen, dann ist es eben so.
Ich wage das zu beurteilen. Ich glaube nicht, dass. Also, es wird im Endeffekt, wie gesagt, Bombusters wird Spiel des Jahres werden. Wenn du jetzt 10 Euro auf Bombusters wettest, kriegst du wahrscheinlich 10,23 Euro daraus am Ende oder sowas. Als Wetteinsatz. Und Krakel-Orakel wurde auch öfter genannt, so als Zeichenspiel. Ne? Also jedes Jahr gibt es auch wieder ein Zeichenspiel, entweder auf der Nominierungsliste oder auf der Empfehlungsliste. Das ist ja dieses Zeichenspiel, wo du so eine Zickzack-Muster nachzeichnest oder halt versuchst, da irgendwie was hinzuzeichnen. Du musst nicht zeichnen können, ist so der Slogan dieses Spiels. Aber da gab es doch auch irgendwie so eine Macke, dass man da nicht diskutieren durfte, oder wie war das? Sonja, weißt du das?
Ich weiß es nicht, hast du mich letztes Mal schon gefragt. Ich habe das nicht gespielt, ich habe Skizit nicht gespielt, weil Malspiele sind nicht so meins.
Du musst doch
aber
nicht
malen. Aber jetzt werde ich mir Krakel-Orakel mal anschauen.
Das kannst du denn mal berichten. Freut mich natürlich für den Top-Verlag. Ne? Bekannter Hilko arbeitet ja da. Ich weiß nicht, ob er jetzt auch dran beteiligt war. Also die haben sich jetzt auch so die letzten Jahre auch so ein bisschen etabliert, habe ich das Gefühl. Ne? Also Frech-Verlag oder mit dem Top. Die haben immer jetzt so Spiele, die halt so ein bisschen auftauchen, ein bisschen Bass erzeugen. Ich meine, es gab noch, wann war das mit dieser Wimmelbildmatte? Das war vor 2 Jahren, glaube ich, ne?
Ja, so ein bisschen.
Auf der Messe. Das war so der erste Aufschlag, den hatten sie da wie verflixt und zugestellt oder wie hieß das, dieses Umzugsspiel?
Verplant und zugestellt.
Genau. Also du hast immer so bei dem Verlag jetzt so Sachen, die halt aufploppen und jetzt ist vielleicht Krakel-Orakel für die auch eine Möglichkeit, mal zu sagen, ey, guck mal, da sind wir. Ist ja auch nicht so schlecht. Trotzdem glaube ich nicht, dass die beiden anderen den Preis gewinnen, ganz ehrlich, immer noch nicht. Ja, ich weiß gar nicht, was jetzt meine Tipps waren, wie gut ich da gelegen habe. Aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall Agent Avenue vorne hatte mit.
Kann ich dir sagen, du hattest Bombusters, Tower Up und Agent Avenue.
Ja, mit Tower Up. Das bessere Cities.
Ich hatte Bombusters und Cities und Neuland, über das wir wahrscheinlich gleich sprechen werden.
Da müssen wir, glaube ich, gleich nochmal drüber sprechen. Ja. René, hast du noch eine Meinung zu Bombusters?
Meinung habe ich viel, aber dazu kann ich jetzt nicht wirklich was beitragen. Ja.
Gut. Wollen wir nochmal zum Kennerspiel? Wir machen heute eine kurze Folge, ne? Ah, dann mache ich das Kennerspiel. Also, Kennerspiel des Jahres. Nominiert wurden Endeavor, die Tiefsee bei Frosted Games. Das Faraway ist in der grauen Kategorie oder anthrazitfarbenen Kategorie gelandet von Kosmos. Und das Neuland ist jetzt bei auch Anthrazit von der Game Factory. Zusätzlich wurden noch nominiert The Gang, was ja auch immer so ein bisschen rot-grau, Kauri, Medical Mysteries.
New York. Muss man dazu sagen.
Meinst du, nächstes Jahr kommt in Florida, ja?
Nee, es gibt ja schon zwei. Es gibt Middle Chemistries New York und Miami.
Ach, Miami, ja.
Und nur, also auf der Liste steht explizit nur New York. Das ist auch in meinen Augen das Einsteigerfreundliche, weil es wirklich 4 einzelne Fälle hat, während Miami zwar auch von 4 Fällen spricht, das sind aber 2 zusammen, die man quasi als einen längeren Fall durchspielt. Und da finde ich, ist New York auf jeden Fall das Zugänglichere und daher auch das Passende für diese Liste.
Und ich wollte das Zenit noch erwähnen von Playpunk, das glaube ich ganz frisch jetzt unterwegs ist. Ich weiß, dass es bei René zu Hause liegt und der mir das schicken soll.
Ja.
Ist schon unterwegs?
Nein.
Oder willst du es noch spielen?
Nein, das kannst du auf jeden Fall. Ich habe es mir mal angeguckt.
Sieht so ein bisschen abstrakt aus.
Klang jetzt für mich nicht so spannend.
Genau, aber das ist auch schon wieder Playpunk. Ne? Die hatten ja letztes Jahr auch
mit Captain Flip.
Captain Flip, die sind ja auch, naja, frisch sind die ja nicht. Also es ist ja ein neuer Verlag, aber ich glaube, das sind auch alte Leute, ne?
Gestandene.
Gestandene Leute, glaube ich, dahinter. Gut, dass ich es weggeklickt habe. Also Sonja Neuland. Das wurde in anderen in einigen Podcasts auch immer zwischen Rot und Grau hin und her geschoben. Jetzt ist es halt bei diesem Grau genannt. Du hast es jetzt, glaube ich. Nee, hast du es gespielt oder bestellt? Was war es? Was war jetzt der Stand?
Ich habe es gespielt.
Ach so.
Mhm. Aber ich habe halt das Loot, das Original von Zizamik. Ja, mir gefällt, also ich habe es ja auch getippt, zwar in der roten Kategorie, aber ich dachte mir, es hat halt das Schöne, also es gibt halt zwei Elemente. Du hast einen gemeinsamen Spielplan, auf dem du dich ausbreitest, immer angrenzend ausbreiten musst, und dann musst du halt verschiedene Konstellationen deiner Figuren haben, um da irgendwelche Gebäude zu erhalten. Und dann hast du halt deinen eigenen Spielplan, auf dem du so eine Puzzleaufgabe hast, wo du den versuchst, um bestimmte Aufgabenplättchen oder Gebäude herum Dinge anzuordnen, irgendwelche Ressourcen anzuordnen, um dafür Punkte zu erhalten. Und das fand ich eigentlich ganz cool, dieses Gemische, du hast einen gemeinsamen Spielplan, auf dem du in direkter Konkurrenz zueinander stehst, und du hast deinen eigenen puzzeligen Spielplan, wo du für dich alleine puzzelst. Und oft ist es ja so, dass man Spiele hat, wo man für sich alleine irgendwas hinpuzzelt, und eigentlich sind die überhaupt gar nicht interaktiv, weil du dich am Ende nur mit den Punkten vergleichst, und hier hast du halt beide Elemente. Das Puzzeln für dich alleine, aber zusätzlich auch die Ressourcen sammeln, indem du in Konkurrenz zueinander diesen Spielplan bevölkerst. Und vielleicht liegt es auch daran, also ich kann mir mehrere Dinge vorstellen. Zum einen haben wir halt schon letztes Mal gesagt, wir haben einen sehr starken roten Jahrgang mit sehr vielen Titeln. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass Neuland jetzt ein Titel ist, der in einem anderen Jahrgang vielleicht eher in Rot gerutscht wäre. Hm. Aber ist es halt, ist es zum einen recht konfrontativ oder interaktiv. Man kann sich da einiges verbauen, wenn man sich da irgendwie fies in den Weg stellt, dass die andere Person da ihre Gebäude nicht einsammeln kann, weil sie ihre Formation nicht zusammenbekommt. Vielleicht liegt es auch daran.
Du verkaufst das gerade dadurch an mich, ne? Also das merkst so konfrontativ okay. Geht ja für mich, finde ich ja schon immer spannend.
Ja, ich weiß nicht, ob konfrontativ jetzt wirklich der richtige war. Das ist halt
interaktiv ist vielleicht es eher.
Interaktiv im Sinne von, du kannst deine Figuren so positionieren, dass du anderen etwas verbaust, dass sie das da nicht mehr hinkommen. Oder anderen Ressourcen wegschnappen, wobei es gibt eigentlich so viele Ressourcenfelder. Es ist eher so dieses in den Weg stellen, damit der seine Formation nicht fertig bekommt.
Hm. Aber die hat
ja, aber das, kann ich ja auf der Liste auch mitleben. Ja, mir hat es gut gefallen. Also sonst hätte es ja auch nicht als Tipp genannt. Und auf welcher Liste es jetzt ist, ja, mein Gott.
Ja. Bei der anderen Liste, bei Rot hätte es halt auch nicht gewonnen, so, ne? Ich meine, das ist Bombast.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass es auch hier nicht gewinnen wird.
Nee, das glaube ich auch nicht. Das ich glaube, wenn Neuland auch, also angenommen, Flip 7 wird Spiel des Jahres und Neuland wird Kennerspiel des Jahres, das wäre interessant, könnte man mal. Ich will jetzt nicht schon wieder den Rent-Ahner packe ich langsam mal ein, gleich.
Ja. Gott sei Dank. Aber wir hatten ja bei der Prognose auch schon gesagt, wir hatten ja viele Titel auch in der Liste, die wir zusammen mit den Hörernennungen zusammengestellt hatten, viele Titel, die eigentlich zu anspruchsvoll oder die man eher so zum Expertenspiel vielleicht hinsieht, wirklich gehobene Kennerspiele. Und ich denke, hier ist es jetzt gelungen, mit dieser Auswahl wirklich drei zugänglichere Spiele
auszusuchen. Ja,
wobei Endeavor die Tiefsee kann ich jetzt nicht beurteilen, das ist wahrscheinlich noch das anspruchsvollste.
Ja, und von diesen ganzen anspruchsvollen Spielen, wo ja die letzten Jahre ja immer welche irgendwie noch auf der Empfehlungsliste auftauchten, sind dies ja gar keins. Ist gar keins. Also taucht kein Seti auf, es taucht kein Astrobienen auf,
ja.
Es taucht kein Civolution auf, letzte Woche oder vor zwei Wochen gesagt habe, Civolution hat die gleiche Komplexitätsrating wie halt ein Wasserkraft, was halt damals auf der Empfehlungsliste stand. Jetzt haben sie es halt gar nicht gemacht, was ich eigentlich ja begrüße, weil ihr kennt
meine... Ich wollte sagen, ihr habt ja immer dafür plädiert, dass man das nicht machen sollte.
Genau, aber es fällt jetzt trotzdem auf, so, ne? Es wird halt gesagt, so, ey, wir haben so einen starken Spezialistenjahrgang und jetzt wird das halt gar nicht berücksichtigt. Wie gesagt, ich finde das in Ordnung, weil die haben da halt einfach, dann einfach nicht zu suchen. Bei SETI kannst du wahrscheinlich dann schon wieder diskutieren. Endeavor konnte ich mit meinem Neunjährigen halt schon spielen. Das geht. Ja, also, okay. Ja, er ist vielleicht ein bisschen Spielerkind, aber Endeavor ist ein Kennerspiel. Das ist so zugänglich, das funktioniert dann auch. Ich habe meins nicht mehr, weil ich die Tiefsee, wo wurde das? Ich weiß nicht, ob es irgendwo gesagt wurde. Das Spiel ist wie ein Feuerwerk. Es wird die ganze Zeit irgendwie, ey, du kriegst was hier, du kriegst Punkte da, du kriegst Punkte hier. Überall fühlt es sich halt belohnend an und mir war das dann zu viel. Das ist dann, wenn du so an so ein All-You-Can-Eat-Buffet gehst und nur geiles Zeug hast, dann ist es halt irgendwann auch nichts mehr Besonderes. Sondern ich habe mir wieder das Alte besorgt, also die Segelschiff-Ära, und werde das wieder spielen. Weil das halt ein bisschen mehr meinem Spielgeschmack entspricht. Obwohl die Tiefsee ein richtig geiles Spiel ist, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist, also, ich finde das, also es ist schon super, aber das andere finde ich noch supererer. Ne, also, und das ist halt auch, sind wir wieder bei diesen Themen, ne? Da haben wir letztes Jahr auch drüber geredet. Es ist halt so ein, ja, wie hat das Harald Schrappers gesagt, so die Welten, die diese Spiele im Moment aufmachen, so diese Tiefsee-Explorationsthema, das ist halt auch relativ positiv besetzt hier. Ne? Du willst irgendwie, du kriegst Aufgaben, wo du irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Forschungsergebnisse publizieren willst, da kriegst du Punkte für. Du hast, möchtest, eine Aktion heißt halt, ich mache einen, wie heißt denn das nochmal? Ich mache eine Schutzaktion oder sowas. Das sind so Schildkröten. Ich mache die Schildkrötenaktion. Das ist dann halt als Schutzaktion irgendwie. Und in dem anderen war das halt irgendwie Krieg oder sowas. Also das ist halt sehr positiv besetzt, dieses ganze Spiel. Es kommt ja auch so ein bisschen positiv her mit dieser hellen gelben Schachtel und ne, dieser Spielplan. Oben hast du halt so deine Inselwelt. Nach unten wird es halt düsterer. Ja, okay. Macht natürlich auch thematisch, ne, René, hör zu, thematisch ein bisschen Sinn, dass es nach unten dunkler wird. in die irgendwie pelagische Zone und was weiß ich nicht alles. Aber ich finde es halt, für mich finde ich es zu glatt gebügelt. Das hat keine Ecken, also das klingt jetzt echt gemein, aber weil ich das Spiel wirklich auch mag und es auch wirklich gelungen ist, aber ich finde die Segelschiff-Ära schöner. Aber Sonja, ich glaube, du wirst das sehr mögen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich werde es mir jetzt anschauen. Ich hatte ja erst immer gedacht, naja, ich habe die Segelschiff-Ära, ich brauche nicht noch einen Endeavor. Aber da habe ich jetzt ja auch, habe ich vor 2 Wochen schon gesagt, so die Stimmen, die man so hört, ist ja doch ausreichend anders.
Ist, ja.
Ich werde es mir jetzt mal anschauen.
Es ist schon deutlich anders, ja. Also ja, du hast den Kernmechanismus wieder funktioniert, aber Worker-Placement-Spiele sind ja auch irgendwie alle, haben so einen ähnlichen Kernmechanismus und den werden sie ja doch, divergieren sie dann doch auseinander, ne? Ja, und Faraway brauche ich nicht nochmal. Also ja, aber ich finde diesen Kniff, dieser, oh, rechts rum, links rum, ich finde, der nutzt sich dann auch nach 4 Partien oder 5 Partien, hat er sich abgenutzt.
Ja, aber ich finde, solange ist es erstmal ein Kniff, also das war ja mein Argument so gegenüber Castle Combo finde ich okay, aber es macht halt nicht wirklich viel neu. Und bei Faraway ist es halt dieser eine Kniff, der auch wirklich zu einem kleinen Knoten im Kopf führt.
Ja. Alles gut.
Ja, aber was wird jetzt gewinnen? Weil ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Faraway das Rennen macht. Weil Endeavor vielleicht doch vom Anspruch zu hoch ist, dass es nicht gewinnen kann, das kann ich schwer einschätzen.
Was hatten wir denn in den anderen Jahren? Endeavor ist auch nicht kompliziert. Also Emission ist ja auch schon, da gibt es ja auch ordentlichen Regelzeug was du lernen musst oder wie die Interaktionen sind. Und da ist halt Endeavor schon zugänglich. Am Anfang hast du halt deine drei Aktionen, die du machen kannst. Dann funktioniert der Mechanismus und dann entwickelt sich das Spiel. Es geht ja bei der Spiel des Jahres-Jury auch immer, wie zugänglich sind die Spiele. Hm. Du hast halt erstmal so deinen oberen Bereich, dann hast du zwei Plättchen, die da halt aufgedeckt sind. Dann kannst du deine Schiffe von A nach B fahren und dann wird es halt ein bisschen komplexer, weil du halt jede Runde irgendwie eine Person mit neuen Fähigkeiten dazu kriegst. Aber es baut sich halt so nacheinander auf, was ich ja ganz gut finde. Und ich glaube nicht, dass das dem Spiel im Weg steht. Das glaube ich nicht. Dass es zu komplex ist. 2,88. Ja, es ist vielleicht am oberen Ende, will ich jetzt auch nicht sagen. Ich meine, Paleo ist auch, hast du auch viele Regeln. Ne? Da fängst du auch erstmal gemächlich an und dann wird es mehr. Also, mein heißer Tipp ist, also das war, glaube ich, wo wir es auch orakelt haben, Bombusters, wenn Bombusters und Endeavor gewinnen, sind, glaube ich, sehr viele Leute sehr zufrieden. Andere Leute vielleicht denn nicht, so beim Kosmos Verlag vielleicht denn nicht oder bei, aber.
Aber man muss ganz ehrlich sagen, also der Kosmos Verlag wird sich sicherlich nicht beschweren, weil wenn man sich alle Empfehlungslisten anschaut von allen drei Preisen, ist Kosmos, glaube ich, der Verlag, der am häufigsten vertreten ist.
Genau, wir haben ja The Gang haben wir ja noch unter den Tisch fallen lassen, so ungefähr. Ne? Also du hast The Gang, du hast Medical Mysteries, du hast das Faraway.
Castle Combo, Cities,
ja,
Cascadia Junior, Flip 7.
Ich würde sagen, Kosmos hat ganz schön abgerissen dieses Jahr. Das könnte
abgeliefert, nicht abgerissen.
Abgerissen, doch, die haben abgerissen. Alles.
Die
alte Bruchbude. Ich gucke gerade, ist irgendwie
Ass. Aber auch Game Factory ist gut dabei. Also die haben die Mäusebande als Kinderspiel. Die haben beim Spiel des Jahres immerhin was auf der Empfehlungsliste mit Foxy. Und beim Kennerspiel Neuland. Also denke auch eine gute Ausbeute.
Ja, und für Asmodee ist es wenig, ne? Da ist es, glaube ich, nur das Zenit. Ist nur das einzige von Asmodee.
Ja.
Ja. Achso, wir sollten bei Endeavor nicht nur Frosted Games erwähnen, sondern Board Game Circus. Das ist ja so eine Co-Produktion. Sollten wir vielleicht nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Was mich halt freut, dass halt Kaori jetzt aufgetaucht ist, aber ich dachte halt, das ist ja, Kaori ist ja dieses, ich jetzt sage wieder irgendwie Root Light, weiß ich nicht. Aber da kann man sich schon ein bisschen was darunter vorstellen. Das Spiel mit den Kiwis und den Possums und den Engländern. Ich dachte halt, der Harald Schrappers hatte halt dem Spiel eine 9 von 10 gegeben. Das war, glaube ich, seine deutlich beste Bewertung bei Instagram die letzten Monate. Dass das auch auf die nominierten Liste rückt. Aber ich glaube, für den neuen Verlag von Koala Spiele ist das schon mal ein guter Aufschlag.
Das denke ich auch.
Und es soll da auch weitergehen in der Kaori-Welt.
Hm?
Ich weiß nicht, was ich da schon sagen darf, aber es wird daran weiter getüftelt. Gucken wir mal. Ja. Noch irgendwas? Doch, darüber wollte ich noch mal kurz reden. Die Jury, es gab ja dann halt in diesem Video gab es halt so dieses, ey, wir machen sofort die Longlist, so in den ersten 5 Minuten und dann reden wir erstmal wieder 20 Minuten, was denn auch schon wieder so für diese, wann geht's denn endlich los, sind die jetzt alle nominiert, warum ist jetzt Bombusters nur auf der Longlist, so diese üblichen Diskussionen, aber die Jury hat halt nochmal ein bisschen über ihre Arbeit aufgeklärt, weil ich glaube, das ist so einer von zwei Zeitpunkten, wo sie halt auch mal über die Jury reden können, ne? Und so, was die halt auch machen und so, und wie sie arbeiten. Und da wurde halt gesagt, dass sie im letzten Jahr, also im 25er-Jahrgang, 385 Spiele gecheckt haben oder gespielt haben oder auf dem Schirm hatten oder sowas. Also ich glaube nicht, dass jeder davon jedes Spiel gespielt hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber und es gab so eine Grafik, die zeigte halt, 2022 waren es 284. Und jetzt sind es halt 3 Jahre später 100 Spiele mehr. Die Frage ist für mich, geht das so weiter und können die das bewältigen? Also haben wir im Jahre 28, sind wir dann bei 500 Spielen, die Jury kontrollieren oder begutachten muss. Und seht ihr da ein Problem?
Ich denke schon, weil ich habe jetzt schon großen Respekt davor, dass sie sich fast 400 Spiele angeschaut haben. Natürlich teilen sie das ein bisschen untereinander auf und wenn einer bei einem Spiel sagt, ja, das ist eher nichts, dann gucken die anderen vielleicht nicht mehr so genau hin. Trotzdem glaube ich, dass diese Zahl nicht unendlos groß werden darf, weil ich wüsste nicht, wo die Leute die Zeit hernehmen sollen, das dann alles so genau ja, zu spielen und Erfahrungen zu sammeln.
René, hast du da auch eine Meinung? Ist dir egal.
Ja, ich finde es auch sehr beeindruckend, die Masse an Sachen, aber ob das jetzt, ja, die Frage wäre halt wirklich, haben die tatsächlich sich alles angeguckt oder haben die einen großen Filter,
naja, wenn
der
jetzt,
vorher schon sagt.
Wenn jetzt, wie viele Leute sind das jetzt irgendwie, 12, 15, ich weiß es gar nicht, wie viele da jetzt irgendwie.
14 hätte ich im Kopf, aber vielleicht auch 15.
Ja, aber wenn jetzt da irgendwie schon vier sagen irgendwie, ey Leute, das taugt hier nix. Weiß ich nicht, ob sich denn andere 10 Leute das auch nochmal angucken müssen. Kann ich mir, also die kommunizieren ja auch intern. Die haben bestimmt eine WhatsApp-Gruppe.
Haben die sogar ein Forum, also ja, die haben auf jeden Fall irgendwie technische Hilfsmittel und sind da ständig im Kontakt und Austausch.
Genau, du weißt ja, wieder bei Beeple ist das ja auch so, dass es da eine Liste gibt, dass man da intern markieren kann, ey, ich habe das gespielt, das taugt jetzt nichts oder schaut euch das mal an, dann gucken sich das vielleicht mehr Leute nochmal an oder sowas. Also aber der Harald hat auch gesagt, er wünscht sich, dass die Zahlen eher wieder ein bisschen nach unten gehen, weil natürlich die Arbeitsbelastung wahrscheinlich dann viel ist.
Ne? Ja, oder die müssen einfach halt mehr vorfiltern, ne?
Ja.
Dass dann manche Sachen halt tatsächlich, oder die teilen es auf und sagen, okay, die Sachen fliegen schon mal alle raus, die von irgendjemandem schon mal gesagt war, nee, nicht gut oder sonstiges oder irgendeinen anderen Auswahlmechanismus, die dann haben, weil sonst ist das ja.
Ja, die leben ja auch nicht in der Bubble. Wenn jetzt irgendwie 3 Reviewer vielleicht auch mal sagen oder bei Instagram oder irgendwo, ey, das Spiel ist für mich eine 10 von 10, dann erzeugst du ja auch wieder eine gewisse Aufmerksamkeit. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die da ja komplett im leeren Raum arbeiten. Das passiert, das tun die ja auch nicht.
Ja.
Ja. Die sind ja auch informiert und vermute ich jetzt mal.
Gehe ich auch stark von aus, ja.
Aber die lesen ja oder hören ja auch Podcasts oder schauen sich Videos an. Bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen, also. Aber wie gesagt, ich glaube, wahrscheinlich geht die Zahl vielleicht auch wieder ein bisschen runter. Jetzt durch diese Zollgeschichte, ich, keine Ahnung. Die rote Liste finde ich trotzdem noch wild, aber egal. Sonja ist ja, du bist nicht bei der Verleihung, ne? Hatten wir ja, glaube ich, auch gesagt.
Nee, bin ich nicht. Ja, also ich finde es schon wirklich schade, weil es, wie gesagt, ja meine 10. Verleihung jetzt in Folge wäre, die man besuchen könnte. Ja, aber es passt jetzt ja einfach nicht.
Ich gucke gerade. Es geht ja auch immer wieder dann doch um, wie steht es um das Spielerland Deutschland, ne? Von den Nominierten, also ich nehme jetzt mal die Kinderliste, nehme ich da jetzt mal raus, zwischen Kennerspiel und Spiel des Jahres. Ich glaube, nur die 7 Bazis sind, naja, das sind wahrscheinlich Bayern, ne?
Sind es, ja.
Ja, dann sind es auch keine Deutschen, dann geht leider auch nicht. Aber ist Frankreich sehr stark vertreten?
No.
Ja, aber das ist, eigentlich ist mir auch egal, wo die Autoren herkommen. Laurent Escoffier, der hat bei Neuland mitgemacht und bei Endeavor auch. Krass. Doppelt nominiert.
Es sind aber noch welche doppelt nominiert, also ja, nicht nominiert, sondern auf den Empfehlungslisten.
Ist er da auch irgendwo nochmal? Nee.
Naja. Nee, die Autoren von Zenit sind doch auch die von Castle Combo?
Ja, doch, das stimmt, ja. Das kann sein. Muss ich schon wieder scrollen hier, das ist zu aufwendig. Ja, doch. Gut, haben wir jetzt diesen Spiel des Jahres Bums jetzt hinter uns. Kommt nochmal jetzt diese Preisverleihung. Was denn, René?
Aber du klingst nicht begeistert.
Puh. Ja, Kaori ist nicht nominiert, das trifft mich halt hart. Nein, ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwo eine riesen Überraschung dabei war, finde ich. Ne? Also jeder schreit ja, oh, was wird die Jury dieses Jahr für eine große Überraschung noch bringen? Ja, warum sollten sie, ne? Müssen sie.
Also du klangst auf jeden Fall schon mal euphorischer als jetzt so gerade.
Ja, es ist jetzt von den.
Und vorhin hast du noch gesagt, Sherlock Spionasen hatte keiner auf dem Zettel. Ich glaube auch Foxy habe ich auch nicht so wirklich oft gehört. Also ich finde schon, dass wir da also jetzt vielleicht nichts komplett irgendwie aus dem Hut gezaubert haben, wie es ja vor ein paar Jahren war es dieses Spiel, wo man was aus dem Hut zaubert, hier aus dem BBX Entertainment. Hm. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Das kam ja wirklich so aus dem Nichts. Aber genau das will die Jury auch eigentlich nicht mehr. Also deswegen machen sie ja ihren Podcast, deswegen machen sie ihre Kritiker-Rundschauen. Sie wollen ja wirklich offen sein. Aber ich fand, es gab jetzt durchaus ein paar Überraschungen.
Ja, aber die Nominierten beim Kennerspiel holen mich jetzt irgendwie nicht unbedingt ab. So, das ist so, okay, ja, Spiel des Jahres, okay, Bombasters wieder. Ne, das, wenn du das mal spielst, dann merkst du halt so, okay, das ist cool. Flip 7, ja, finde ich, wie gesagt, immer noch wild. Deswegen also ist so ein bisschen so, ja, Schulterzucken. Vielleicht bin ich es auch gerade so ein bisschen über, ich weiß es nicht. Vielleicht ist die Sommerpause jetzt eine gute Idee. Also nicht von uns, aber dass man jetzt mal aus diesem, oh, wir müssen jetzt den ganzen Spiel des Jahres Content machen. Dass man da jetzt nochmal wieder frei wird.
Bist du etwas übersättigt?
Ja, diese ganze Orakelrei, ich habe mir jetzt auch sehr viele Podcasts halt dazu auch angehört, um jetzt auch so ein Gefühl zu bekommen, auch für unsere Folge dann halt auch.
Aber ich denke, ihr freut euch immer drauf.
Ich freue mich drauf.
Ich möchte das
reden. Ich höre mir die Sachen der anderen ja auch erst hinterher an, weil ich will ja gar nicht beeinflusst werden.
Nee, ich lasse mich ja dann gerne beeinflussen. Bin da ja andersrum. Also ich damit ich halt auch auf neue Ideen nochmal komme. Deswegen höre ich mir die. Dafür habe ich ja, du spielst ja halt auch deutlich mehr nochmal wie ich.
Ja, wobei ich dieses in diesem Jahr gefühlt, also gerade im Kennerspielbereich, okay, wenn man sich jetzt die Listen anschaut, dann habe ich ja doch einiges gespielt.
Ja, siehst du.
Aber von dem, was ich so erwartet hätte oder was ich vorher in der Auswahl hatte, war es ja eher weniger.
Ja, wir warten jetzt noch, wann war die Preisverleihung? Irgendwann im Bekanntgabe.
13. Juli, glaube ich.
Ja, wieder vergessen. 13. Juli, geht hin, habt Spaß. Nee, ihr könnt da wahrscheinlich gar nicht hingehen, so einfach.
Aber was man noch erwähnen könnte, wir haben ja in unserer Orakelliste, da schauen wir ja auch immer auf den Pfefferkuchel. Und da waren ziemlich viele Treffer. Ne? Da war auf Platz 1 Bombasters, dann Endeavor Tiefsee auf der 6, Krakel Orakel war auf der 8.
Ja, dieser Pfefferkuchel ist tatsächlich immer so ein relativ guter Gradmesser. Ne? Also Pfefferkuchel ist ja, es gibt da, Matthias weiß das doch immer, weil der doch da immer irgendwie
dabei ist.
So eine Spieleveranstaltung, die irgendwo mal war und jetzt nicht mehr ist und jetzt wieder woanders ist oder sowas. Oberhof, dann war es Rotenburg. Ich glaube, die sind noch, also es ist immer irgendwie so eine Spieleveranstaltung um Ostern. Das heißt so, du hast so alle Spiele, die jetzt für Spiel des Jahres relevant sind, wahrscheinlich im Markt. Plus, minus X. Und dann gibt es dort halt nochmal so eine Abstimmung. Ich glaube, die können da abstimmen. Wir haben da auch mal eine Folge irgendwann gemacht. Die gibt halt wirklich immer so ein bisschen so einen ganz guten Gradmesser, wo die Reise für Spiel des Jahres hingehen könnte. Mit Sternchen. Ne, also ist halt auch alles nicht festgelegt. So, gut. Soll ich denn so schlechte Laune auf einmal?
Das weiß ich nicht.
Ja, macht mir mal gute Laune. Meine Asbach-Flaschen sind jetzt alle hier.
Vielleicht hast du so viel gesoffen.
Ja, wahrscheinlich. Das waren nur Asbach-zarte Fläschchen.
Welch Fläschchen?
Die Klappe. Gut. Ich glaube, wir machen einfach einen Deckel drauf jetzt, oder?
Genau.
Genau.
Das mache ich jetzt nicht. Nö.
Och, jetzt muckelst du rum. Na gut. Dann, ja, verabschieden wir uns. Ihr hört die anderen beiden nächste Woche. Ich mache eine Woche Pause.
Gucken wir mal danach, wie die Stimmung danach ist.
Bis dahin.
Jo, tschüss.
Bis dann. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.